Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich wieder ganz besonders auf meinen Gast. Wir haben vor einigen Monaten schon einmal miteinander gesprochen und dieses Gespräch hat viele Reaktionen ausgelöst, weil es ein Thema in den Mittelpunkt gestellt hat, das viele gerne verdrängen, nämlich unsere Altersvorsorge. Vieles klang da noch nach Analyse, noch ein bisschen Wunschdenken, nach dem, was eigentlich passieren müsste. Inzwischen hat sich politisch erstaunlich viel bewegt. Es gibt konkrete Vorschläge, klare Richtungsentscheidungen. Man kann durchaus von einem Quantensprung sprechen. Und genau das nehmen wir heute zum Anlass, noch einmal genauer hinzuschauen. Was ist wirklich neu? Was ändert sich für die Menschen? Und was bedeutet das langfristig für unsere Altersvorsorge? Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Thomas Richter. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne, Joachim. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich hoffe, die Stimme hält es noch durch.
Die 4 Stunden, die wir jetzt vor uns haben, die hält die Stimme durch. Thomas, sag mal, es wirkt so, als habe die, als hätte die Politik bei dem Thema privater Altersvorsorge zuletzt einen echten Quantensprung, Paradigmenwechsel angestoßen und durchaus wichtige Schritte in die richtige Richtung eingeschlagen. Ihr vom BVI habt diesen Prozess inhaltlich intensiv begleitet und mitgeprägt. Und genau deshalb wollen wir uns heute ein bisschen mehr darüber unterhalten, was sich nun konkret in Deutschland verändert und was das für die Menschen in Deutschland auch bedeutet. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Rentenlücke eines der wirklich größten volkswirtschaftlichen Probleme in Deutschland ist. Ich denke, da bist du gleicher Meinung, oder?
Absolut.
Und wissen wir eigentlich, wie groß diese Lücke ist?
Naja, wir wissen jetzt, wie hoch der Bundeszuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung ist. Jedes Jahr steigend, im Moment bei 130 Milliarden Euro und damit ungefähr ein Drittel der Rente. Und dieses Verhältnis zwischen dem, was aus der Umlage kommt, also letzten Endes von den Beitragszahlern, und dem, was aus dem allgemeinen Bundeshaushalt kommt, also letzten Endes von Steuern und Verschuldung, wird von Jahr zu Jahr schlechter. Also immer weniger Umlage, immer mehr Bundeszuschuss. Und wie gesagt, wir liegen jetzt schon über 130 Milliarden, Tendenz weiter steigend. Das ist die Lücke, die es heute schon gibt. Jedes Jahr 130 Milliarden, 135, 140 und so weiter.
Das ist ganz wichtig, dass wir das nochmal sagen, weil viele denken, dass die 130 Milliarden, also 120, 130 Milliarden, welche Zahl da auch immer rumgeistert, aber in der Größenordnung, die Zahl haben mittlerweile relativ viele Leute gehört, auch durch diese jüngst angestoßene Rentendiskussion mit dem Einsatz der Kommission etc. Aber was, glaube ich, die wenigsten Leute wirklich auf dem Schirm haben, dass das jedes Jahr ist.
Ja.
Und dass es übrigens auch ganz klar steigen wird. Weil natürlich der demografische Wandel gar nichts anderes zulässt.
Genau. Du hast ja immer weniger Beitragszahler und immer mehr Rentner. Und du kannst die Rentenbeiträge nicht unendlich erhöhen, weil sonst die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft völlig ruiniert ist. Deswegen gibt es da irgendwo einen Deckel. Jetzt kannst du natürlich noch das Renteneintrittsalter erhöhen, das ist die dritte Stellschraube. Aber letzten Endes kannst du die Rente nur dann auf einem einigermaßen akzeptablem Niveau halten, was die Sicherung des Lebensstandards angeht, wenn du Steuermittel dafür anwendest. Und jetzt sage ich Sicherung des Lebensstandards, das wird natürlich aus Steuermitteln nicht gehen, denn so viel Geld hat Deutschland einfach nicht. Und das ist jetzt auch die Überlegung hinter dieser Reform der privaten Altersvorsorge. Wenn wir also eine Rentenhöhe von X nicht mehr stemmen können aus Beiträgen und Steuern, dann muss es irgendwo anders herkommen. Und deswegen die Reform der privaten Altersvorsorge. Die Leute sollen sparen, die sollen mit Hilfe des Kapitalmarkts diese Lücke schließen, die sich da abzeichnet.
Und Jart, als BVI und auch du als Person, ihr habt dafür schon sehr, sehr intensiv darauf hingewirkt, beziehungsweise auch im Austausch mit der Politik gestanden, damit man sich in diese Richtung noch mehr bewegt, als das ursprünglich mal angedacht war. Jetzt weiß ich, dass die Reform der privaten Altersvorsorge ein Baustein von einigen Bausteinen ist, die diskutiert wurden. Und du und ihr sagt, dass die Reform der privaten Altersvorsorge, dass es wirklich gut gewesen ist, die jetzt vorziehen zu wollen vor andere Schritte. Warum ist das so?
Also wir hatten ja einen Gesetzentwurf noch aus der Zeit der Ampel. Der lag in der Schublade des Finanzministeriums. Dieser Gesetzentwurf hat die Empfehlungen der Fokusgruppe, in der ich war, umgesetzt und ist die Basis dessen, was wir heute auch als Gesetzentwurf sehen. Aber dann kam es zum Bruch der Ampel. Es gab eine neue Regierung und CDU und SPD haben sich dann natürlich in ihren Koalitionsverhandlungen auch zum Thema Altersvorsorge Gedanken gemacht und jeder hatte seine eigenen Vorstellungen. Lindemann wollte seine Aktivrente, Merz wollte sein Kinderstartgeld, das dann umbenannt worden ist in Frühstartrente, Söder wollte seine Mütterrente, die SPD wollte die 48% Haltelinie und das war's. Und wo war die Riester-Reform? Wo war die Reform der privaten Altersvorsorge? Die fand gar nicht statt. Das heißt, wir fanden uns wieder zu Beginn dieser Koalition in einer Situation, wo wir auf der einen Seite einen fertigen Gesetzentwurf hatten, aber auf der anderen Seite eine Prioritätenliste der Politik, die genau diesen Entwurf nicht enthielt, sondern eben nur diese anderen Themen. Und dann war schon mal die erste Leistung, dass wir es geschafft haben, diese fünfte Priorität noch auf die Agenda zu setzen. So kam dann also wenigstens auch noch die Riester-Reform, also das Altersvorsorgedepot, die Reform der privaten Altersvorsorge auf die Agenda. Das zweite Problem war dann aber, sie hatten das doch relativ weit am Ende priorisiert, weil sie doch noch aus den Koalitionsverhandlungen ihre ersten vier Themen hatten. Da wird dann zum Beispiel eben auch diese Frühstartrente zu nennen. Also dieses Konzept, 10 Euro für Kinder jeden Monat. Kinder ab 6.
Bis 18.
Aber jetzt wahrscheinlich nur die 6-Jährigen und dann nächstes Jahr die 6- und 7-Jährigen und dann die 6- und 7- und 8-Jährigen. Das wird sich dann über 12 Jahre erst so aufbauen. Auf alle Fälle, bei diesem Thema Frühstartrente gab es dann plötzlich nur noch ein wichtiges Thema in der Politik, nämlich was machen wir mit den Kindern nachlässiger Eltern? Was machen wir mit Kindern, deren Eltern sich um nichts kümmern? Die dann dieses Frühstart, diese 10 Euro nicht beantragen. Ja, das darf nicht passieren. Also muss der Staat einschreiten. Da müssen wir eine staatliche Auffanglösung schaffen. Der Plan ist, per heute das die Bundesbank machen zu lassen. Wenn jetzt der Staat eine Auffanglösung hat, werden viele Bürger natürlich sagen, oh, ich muss mich gar nicht entscheiden, das Geld geht zur Bundesbank, die haben einen guten Ruf, lass ich die Bundesbank machen. Wenn danach das Altersvorsorgedepot käme, bei dem es auch immer die Diskussion gibt, wir brauchen einen staatlichen Default, was machen wir mit denen, die nichts machen, dann hätten wir garantiert die Bundesbank auch im Altersvorsorgedepot gehabt. Dann schaust du nach Schweden. Schweden hat die Premiumrente, das ist also die erste Säule, gesetzliche Rentenversicherung. Da wird ein Teil dieser gesetzlichen Rentenversicherung in Fonds investiert. Und die haben auch einen staatlichen Default. Die haben dann einen Staatsfonds, der nennt sich AP7 SAFA. Die Schweden machen das jetzt seit 30 Jahren. Die haben schon deutlich mehr Erfahrung als die Deutschen, die noch gar nicht angefangen haben mit dieser Art der Investition. Und selbst in Schweden, wo ja noch die Gebühren der privaten Anbieter massiv gedeckelt sind, hat der Staatsfonds einen Marktanteil von 50%. Der hätte natürlich in Deutschland bei dem doch eher unerfahrenen Publikum einen Marktanteil, der deutlich höher wäre, geschätzt 70%. Das heißt, wir hätten dann, wenn es erst diese Frühstartrente mit dem staatlichen Default gegeben hätte und dann das Altersvorsorgedepot, im Altersvorsorgedepot auch diese Bundesbank als staatliche Lösung bekommen. Und damit hätte die Privatwirtschaft gegen einen staatlichen Wettbewerber in einem privaten Markt massiv Marktanteile verloren und diese Wettbewerbsverzerrung konnten wir zum Glück verhindern, indem jetzt eben erst das Altersvorsorgedepot ohne den Staat kommt und danach die Frühstartrente mit dem Staat.
Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, auch warum es tatsächlich rein faktisch so wichtig ist, die Reform der privaten Altersvorsorge vorzuziehen. Weil es gibt ja schon Millionen von Deutschen, die im Grunde eine private Altersvorsorge haben und diese aber natürlich einer Reform bedarf, weil eben einige Kriterien dieser privaten Altersvorsorge, die staatlich unterstützt war und ist, Da sind technische Dinge dabei, die einfach nicht sinnvoll sind.
Du meinst jetzt Riester?
Ich meine jetzt zum Beispiel Riester.
Ja.
Wie viele Millionen Menschen machen das in Deutschland?
16.
16.
Aktiv noch 12, weil wir Millionen Verträge ruhen, aber insgesamt 16. Bei der Gelegenheit möchte ich doch mal sagen, 16 Millionen ist nicht schlecht, weil ja immer alle sagen, Riester sei gescheitert. Wovon gehen die Menschen aus? Dass 85 Riester? Geht ja gar nicht, es ist ja gar nicht jeder berechtigt zu riestern. Unter denen, die berechtigt sind, also keine Beamten, keine Selbstständigen und so weiter, ist der Anteil derer, die ein Riester-Produkt haben, ziemlich hoch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass viele Menschen in dem Land überhaupt nicht sparen können. Wir dürfen nicht so tun, als hätte jeder genügend Geld zum Sparen. Also es gibt sehr, sehr viele Haushalte, da darf die Waschmaschine nicht kaputt gehen. Und unter denen, die es also können, ist der Anteil derer, die riestern, nicht schlecht. Diese 16 Millionen, das vorweggeschickt. Riester hat aber trotzdem ein Problem. Riester hat dieses Garantieproblem. Du hast bei niedrigen Zinsen, wie wir es jetzt viele Jahre lang hatten, natürlich dazu führt, dass die Wertentwicklung der Produkte schlecht ist. Gleichzeitig gibt es Kosten. Die Kosten fressen die Zulagen auf, die Wertentwicklung ist mau. Da kann man jetzt nicht sagen, dass das ein Erfolg ist. Es gibt natürlich Verträge, da ist es ein Erfolg, wenn man zur richtigen Zeit eingestiegen ist. Da gibt es sehr viele Riester-Sparer, die haben einen sehr ordentlichen Ertrag. Wenn man aber zur falschen Zeit eingestiegen ist, schaut es halt nicht so gut aus. Und deswegen ist es höchste Zeit, dieses Garantieerfordernis wegzubekommen, um eben eher in Aktien investieren zu können, als immer nur in Anleihen. Und das ist ja genau das, was jetzt kommt.
Das ist auch Teil dieser...
Das ist Teil der Reform. Die Garantie ist Geschichte. Man darf eine Garantie anbieten. Also Lebensversicherer zum Beispiel dürfen weiter mit Garantien Garantien anbieten, aber man muss keine mehr haben. Was jetzt auch natürlich eine Gleichberechtigung von Fonds und Versicherungen ist, weil das Garantieerfordernis war natürlich eine Bevorzugung für Versicherungen.
Und um das nochmal ganz klar zu machen, die Garantie kostet schlicht und ergreifend Geld.
Ja.
Weil wir natürlich sicherstellen müssen, dass das Investment immer so getätigt wird, dass auch mindestens das rauskommt, was eingezahlt wird.
Genau, du musst es ja jederzeit gewährleisten. Und dann siehst du, also wenn die Zinsen hoch sind, sagen wir mal bei 4% oder bei 5%, dann kannst du ja das abdiskontieren und dann weißt du, wie hoch dein Risikobudget ist. Dann kannst du das, wenn du weißt, du kriegst ja dann den Betrag X plus Zinsen zu einem Zeitpunkt Y, dann kannst du den Rest in Aktien investieren. Und je geringer dieser Zins ist, desto geringer ist natürlich auch dein Risikobudget. Und wenn der Zins bei Null ist, dann ist auch dein Risikobudget bei Null, dann ist auch deine Aktienquote bei Null, jetzt etwas vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, dann hängst du da mit Bundesanleihen mit einem Zinssatz von 0,1%. Ja.
Dann lass uns doch gedanklich, du sprichst gerade von einem Risikobudget, lass uns doch gedanklich das ganze Chancenbudget nennen, weil es dir die Chance ermöglicht, eben an den Entwicklungen über Jahre, über viele Jahre hinweg am internationalen Kapitalmarkt zu profitieren. Dann nennen wir das mal Chance und nennen es nicht Risiko, damit es für die Leute noch klarer wird, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich null Chancenbudget habe oder nahe null Chancenbudget, kann ich keine Chance bekommen.
Genau.
Jetzt, um das auch nochmal klar zu machen, ich weiß es tatsächlich nicht hundertprozentig, aber wir haben gerade gesagt, dass Millionen von Deutschen und prozentual von den Berechtigten gar nicht so wenige Deutsche bereits sich vor Jahren für eine private Altersvorsorge, in dem Fall für Riester, entschieden haben. Diese Verträge laufen ja zu einem großen Teil auch noch und werden auch noch viele Jahre laufen. Betrifft diese Reform, die angedachte Reform, auch die Bestände, also die Bestandsverträge? Können da also auch diese Millionen von Deutschen eine Änderung herbeiführen oder ist das nicht vorgesehen?
Ist vorgesehen. Da müssen wir vielleicht jetzt klarstellen, worum es konkret gesetzlich geht. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, einen Regierungsentwurf, der in das parlamentarische Verfahren kommt. Da gibt es eine Anhörung im März und ich rechne damit, dass bis zu den Sommerferien das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen ist. Mit anderen Worten, dass dann das Gesetz fertig ist und es wird dann wirksam sein zum 01.01.27. Dann wird es in Kraft treten. Wir reden also jetzt über einen Gesetzentwurf, das heißt so viel wie, es kann sich noch was ändern. Aber nach heutigem Stand, und ich bin mir sicher, daran wird sich nichts ändern, können Riester-Sparer ihren Vertrag anpassen und zum Beispiel nachträglich noch ändern auf ein Produkt ohne Garantie.
Und das kann natürlich für wahnsinnig viele Leute wirklich attraktiv sein.
Na, absolut.
Weil natürlich sehr wenige, ich kenne jetzt die Zahlen nicht und ihr kennt sie wahrscheinlich auch nicht, aber es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Menschen, die einen Riester-Vertrag haben, die auch noch einige Jahre dieser Ansparphase vor sich haben.
Stimmt, auch wenn in den letzten Jahren die Zahl der Riester-Abschlüsse deutlich zurückgegangen ist. Es gibt natürlich immer noch welche, die da mittendrin sind. Stimmt.
Für die es sich dann auch lohnt, tatsächlich diese Umstellung.
Die das umstellen wollen. Und es gibt ja jetzt noch eine zweite ganz wichtige Weiche, die gestellt wird durch den Entwurf. Die erste, sagten wir ja schon, ist der Wegfall der Garantieverpflichtung. Und die zweite wichtige Weiche ist der Wegfall der Pflicht, in der Entnahmephase, also mit Beginn der Rente, eine Lebensversicherung zu kaufen. Das ist heute noch bei Riester der Fall. Du kannst also ansparen, auch zum Beispiel mit einem Fonds. Aber wenn du dann in Rente gehst, musst du das angesparte Kapital in eine Rentenversicherung investieren, die dir eine Auszahlung bis zum Lebensende gibt. Dieser Wechsel ist extrem teuer. Dabei entstehen Kosten von bis zu einem Drittel des angesparten Kapitals. Deswegen ist es extrem unattraktiv. Und wir kommen jetzt ja in eine Phase, Riester hat 2002, ist 2002 gestartet. Wir kommen jetzt in eine Phase, wo viele in die Rente eintreten und genau vor dem Problem stehen, dass sie jetzt eine Rentenversicherung kaufen müssen und sehen, wie teuer das ist. Und wir merken das ja, weil wir schwerten, weil wir können ja nur sagen, also bitte, das steht im Gesetz, das muss leider so sein. Wir wollten es auch nicht. Und diese Verpflichtung fällt jetzt weg. Das heißt, du kannst also in deinem Fondssparplan bleiben. Das wird dann ein Lebenszyklusmodell, ein Entnahmeplan. Die Voraussetzung ist, dass du umschichten musst. Das ist die Vorgabe. Und es muss bis zum 85. Lebensjahr reichen. Aber du musst keine Versicherung für teures Geld mehr haben.
Okay, verstanden. Das bedeutet, ich fasse das mal kurz mit meinen Worten zusammen. Wir mit der Reform der privaten Altersvorsorge erreichen wir nicht nur die Menschen, die aktuell schon riestern, um das mal so nennen zu dürfen, weil sie ihre Verträge umstellen können auf die deutlich attraktivere Variante ohne Garantie, weil die Garantie bedeutet, ich nehme mir die Möglichkeit, vollumfänglich und in guten Zeiten am Kapitalmarkt zu profitieren. Und ich erreiche auch noch die Menschen, die kurz vor der Verrentung stehen, weil die Möglichkeit bekommen, auch diese Rentenphase anders zu gestalten, als das bisher der Fall war.
Ganz genau.
Gut, und drittens, die nächste Ebene ist natürlich noch die Leute, die gerade beginnen mit der privaten Altersvorsorge oder die jetzt anfangen damit oder zukünftig anfangen wollen. Weil die Möglichkeit haben, das nach den neuen Kriterien zu machen, die in Summe deutlich, deutlich attraktiver sind.
So ist es. Auch die Förderung ist insgesamt attraktiver.
Die Förderung ist attraktiver, weil die Zulagen gibt es ja, glaube ich, aktuell schon.
Aber es gibt auch wieder Kinderzulagen, es gibt auch wieder Sonderausgabenabzug, es gibt auch wieder die Möglichkeit, bis zu einem bestimmten Betrag zu übersparen und dann von der nachgelagerten Besteuerung zu profitieren. All diese Dinge gibt's. Aber insgesamt ist die Förderung durchaus großzügig. Also du musst davon ausgehen, dass das den Bundeshaushalt so im Jahr ungefähr mit 5 Milliarden Euro belastet. Riester kostet im Moment 3,5 bis 4.
Okay, das heißt, die Politik hat erkannt, dass diese erste Säule der gesetzlichen Rentenversicherung lahmt. Und zwar in einem Ausmaße, das wirklich bedrohlich sein kann. Und deswegen haben sie endlich verstanden, auch dank eurem Zutun, dass es wichtig ist, die private Altersvorsorge zu unterstützen. Und die Maßnahmen, die dafür getroffen werden, finden auch deine und eure Unterstützung. Ihr findet es gut.
Ja. Ich meine, wir waren ja da an vorderster Front dabei, das alles so zu fordern. Und es ist höchste Zeit, dass Deutschland jetzt endlich mal den internationalen Anschluss geschafft hat. In allen anderen wichtigen Industrienationen gibt es das ja schon längst. In Deutschland war es ja noch vor wenigen Jahren so, dass es dieses Mantra gab, dass man eine lebenslange Auszahlung braucht. Alles außer Rentenversicherungen ging damit schon mal nicht. Es gab immer noch dieses Bedürfnis nach Garantien. Also es war in weiten Teilen der Politik so verbreitet, obwohl der Rest der Welt da schon ganz anders abgebogen ist und schon viel, viel weiter war als Deutschland und jetzt mit ungefähr 25 Jahren Verspätung im Vergleich zu den USA mit 50 Jahren Verspätung merkt sogar in Deutschland, wachen sie sogar in Deutschland auf und machen was.
Und es ist wirklich spät genug. Ist es spät genug? Trotzdem wollen wir auf die Habenseite stellen, dass es passiert. Und zwar mit Mechanismen, die die Profis, wie ihr es seid, wie du es bist, für äußerst gut erachten. Denn eins muss man auch nochmal ganz klar sagen, auch an alle Hörer, die Garantie, die einem während Riester gewährt wird, ist nichts Positives. Garantie klingt immer so toll. Ich habe eine 10-jährige Garantie auf mein Auto und ich habe eine 5-jährige Garantie auf mein Toaster. Aber die Garantie im Bereich langfristiger Vermögensaufbau, langfristige Vermögensplanung, investieren in Kapitalmärkte, ist eine Garantie grundsätzlich eher etwas Hinderliches, weil sie Geld kostet. Und das muss man einfach nochmal ganz, ganz klar und deutlich sagen. Und das ist jetzt passé. Das bedeutet aber nicht, dass die Leute ihr Geld zu Fetzer rausschmeißen, sondern es bedeutet, man hat immer noch die Wahlmöglichkeit, möchte ich eine Garantie oder möchte ich keine?
Genau. Und wie gesagt, die Garantie hängt eben in allererster Linie immer ab von der Höhe der Zinsen. Wenn du einen Zins von 10% hast, dann ist die Garantie auch kein Problem. Aber wenn du niedrige Zinsen hast, die wir es jetzt so lange hatten und ja im Grunde historisch betrachtet immer noch haben, dann wird die Garantie zum absoluten Renditestopper. Und das kannst du dir nicht leisten, wenn du gleichzeitig Inflation hast und Kosten. Dann machst du nämlich unter dem Strich nach 30 Jahren Verlust. Real.
Das ist doch mal begründet, warum eine Garantie zwar gut klingt, aber nicht sinnvoll ist. Und wer es unbedingt haben will, kann es immer noch machen. Also das ist ja genau. auch Fakt.
Was ich richtig finde, also was mich an dem alten Gesetz immer gestört hat, waren diese vielen gesetzlichen Zwänge und Vorgaben. Ihr müsst eine Garantie anbieten. Ihr müsst eine Rentenversicherung kaufen. Ihr müsst dies tun. Ihr müsst das tun. Dieser staatliche Paternalismus, der dem Bürger gesagt hat, was gut für ihn ist. Am Ende kam dabei heraus, dass es alles schlecht war für den Bürger. Und das wird jetzt ersetzt durch Wahlfreiheiten. Jetzt heißt es nicht mehr, ihr müsst, sondern ihr könnt. Ihr könnt eine Garantie kaufen. Ihr könnt eine Lebensversicherung kaufen. Ihr könnt euch aber auch anders entscheiden. Und ich finde, das ist der richtige Ansatz. Ich bin immer sehr skeptisch, was Verbote angeht.
Na gut, wir hören ja immer noch ab und an von verschiedenen Stimmen auch, dass Aktien nicht in eine Altersvorsorge gehören, weil es zu Risiko
ist. Ja, das hörst du vor allem aus der Versicherungswirtschaft, klar. Logisch.
Und jetzt ist es natürlich auch kein Geheimnis und auch keine große Überraschung, wenn ich den BVI jetzt frage, oder dich vom BVI frage, na, wir glauben, Fonds sind eigentlich die nahezu perfekte Möglichkeit, als Motor der privaten Altersvorsorge zu dienen. Dem stimmst du?
Na, das darfst du mich jetzt als Fondslobbyisten nicht fragen. Ja, also da ist die Antwort ja vorgegeben. Aber ein kleiner Exkurs. Ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass es richtig ist, mit Portfolien zu arbeiten und nicht zum Beispiel nicht mit Einzelaktien. In dem Ampelentwurf, also dem Vorgänger zum jetzigen Entwurf, hat ja die FDP großen Wert darauf gelegt, dass zu den investierbaren Produkten auch einzelne Aktien gehören. Also heute ist zulässig Anleihen, Staatsanleihen, Fonds im Wesentlichen, Lebensversicherungen. Aber die FDP hat in den alten Entwurf eben noch die einzelne Aktie rein.
Oh, okay, das wusste ich gar
nicht. Ja, doch. Aus Liebe zur Aktie. Aus dem grundsätzlich richtigen Gedanken heraus, dass die Deutschen mehr Aktien halten sollten. Das ist völlig richtig. Also da bin ich völlig einverstanden mit diesem Gedanken. Aber du willst jetzt also den mündigen Aktionär. Der kauft sich dann seine einzelnen Aktien so zusammen. Sagen wir mal, beginnend im Januar 27 baut er sich dann so langsam aber sicher sein Aktienportfolio auf. Aber weil er ja mündig ist, beobachtet er diese Aktie. Das ist ja auch das, was gewünscht wird. Befassung mit der Aktie, Befassung mit dem Kapitalmarkt, Befassung mit dem Investment. Ja, und dann kommt er irgendwann mal zu dem Ergebnis, dass er jetzt keine Aktien mehr aus dem Dollarraum haben möchte und dass er der Meinung ist, dass diese Aktie jetzt gut genug gelaufen ist und überbewertet ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Er verkauft also einen großen Teil seines Aktienbestandes, weil er mal gemeint hat, jetzt könnte jetzt langsam ein bisschen nach unten gehen. und kriegt dafür natürlich eine große Kasseposition dann. Und dann subventioniert der Staat mit Zulagen und Kinderzulagen und ich weiß nicht was, einen Geldmarktfonds. Cash, wie auf dem Girokonto. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also solange die Befürworter der Einzelaktie in einem solchen Altersvorsorge-Sparplan nicht dieses Cash-Problem lösen können und die Frage beantworten, wie können wir vermeiden, dass der Staat eine Kasseposition subventioniert, solange, muss ich ganz ehrlich sagen, haben einzelne Aktien in so einem Produkt nichts verloren. Da ist es halt schon besser, man hat ein Portfolio, das automatisch angepasst wird und wo ich eben nicht sagen kann, ich schmeiße jetzt alles raus und habe dafür Cash.
Und noch dazu ist der Fonds natürlich in seiner ureigensten Variante dafür geeignet, sein Vermögen zu streuen, zu diversifizieren, exakt, in reichlich viele Aktien zu investieren und dann reichlich viele Wertpapiere zu investieren.
Und vor allem auch übergreifend über einzelne Anlageklassen. Ich kann ja Aktien und in Anleihen investieren und.
Das mit der Einzelaktie hatte ich tatsächlich gar nicht
mehr. Ja.
Das ist ja genauso.
Das haben auch im Kapitalmarkt alle gut gefunden. Aber wenn man sie dann gefragt hat, wie sie das Problem lösen wollen mit dieser Cash-Position, dann kam da nichts. Und natürlich wirst du niemanden finden in der Politik, der bereit ist, Kasse zu unterstützen. Dann kannst du auch Girokonten subventionieren. Das kann nicht sein.
Es ist ganz erstaunlich, dass das die Argumentation da und nicht vielleicht sogar auch ein eventuelles Risiko, was ich damit eingehe.
Nein,
nur ganz einzelne Aktien.
Und ich sage das jetzt nicht, weil ich Fondslobbyist bin und meine, dass die einzelne Aktie unseren Fonds gefährlich werden könnte bei dem Altersvorsorgedepot. Überhaupt nicht. Also der Anteil von Selbstentscheidern, die sich so ein individuelles Aktienportfolio zulegen würden, ist vergleichsweise gering. Das ist kein echter Wettbewerber von uns, ganz ehrlich. Ich sage das nicht aus Wettbewerbsgründen. Ich will nur verhindern, dass nach 2 Jahren die ersten Presseartikel erscheinen, die genau das thematisieren und dann geht's los mit der Kritik an dem Altersvorsorgedepot. Das wurde damals übersehen und jetzt gehen so und so viele Millionen Steuergelder, gehen jetzt hier in Girokonten, also praktisch in Kassebestände und so weiter. Fehlkonstruktion im Altersvorsorgedepot. Ich möchte einfach nur verhindern, dass das Altersvorsorgedepot plötzlich schlechte Presse bekommt, weil es ist ein gutes Produkt. Es ist eine gute Sache.
Ja, oder stell dir vor, Thomas, es würde jemand hergehen und sagen, ich möchte meine komplette private Altersvorsorge in Wirecard-Aktien investieren, die ja schließlich damals ein DAX-Titel gewesen sind, ne, und gehypt bis zum geht nicht mehr. Also dann hätte ich keine Cash-Position mehr, sondern dann wäre ich auf Null gefallen und da wäre die Kritik wahrscheinlich noch ungleich höher.
Man könnte ja eine Diversifizierungsvorgabe machen. Man könnte ja sagen, nicht nur eine Aktie, sondern es müssen mindestens XYZ-Aktien sein, also eine bestimmte Anzahl von Aktien. Das könnte man ja machen, ne? Aber auch dann ist natürlich nicht sicher, dass nicht alle Aktien aus dem gleichen Sektor kommen. Dann kann man natürlich sagen, ich kaufe jetzt einen ganzen Tech-Sektor leer. Ich kaufe das mit Bewertungen von 300 und dann geht irgendwann halt mal, kommt es zur Korrektur und dann hast du auch wieder das Thema. Oh, alles verzockt. Und dann kommen diejenigen, die sagen, da wird mit der Altersvorsorge gezockt. Das darf nicht sein. Wie gesagt, es geht mir in allererster Linie darum, dass es nicht eines Tages wie bei Riester endet, wo es einen guten Start gegeben hat und nach einiger Zeit kamen die ersten, ganz angefangen mit Horst Seehofer, die dann gesagt haben, Riester ist gescheitert. Das darf nicht passieren.
Ich glaube, das ist in unser aller Interesse, dass
so ist es
passiert.
Weil dann hätte die gesamte Idee der privaten Altersvorsorge über den Kapitalmarkt Schaden genommen. Ja, es geht mir darum, von dieser Idee Schaden fernzuhalten. Deswegen kann man eben bestimmte Dinge nur dann machen, wenn man auch eine Lösung anbietet. Aber bei dem Thema warte ich bis heute auf die Lösung. Und deswegen sage ich lieber Fonds als sowas.
Und jetzt hast du vorhin auch ganz kurz angeschnitten, wo wir mit dieser Reform auch im internationalen Vergleich stehen.
Ganz am Ende. Wir sind die Letzten.
Wir sind tatsächlich die Letzten.
Wir sind die Letzten, sogar die Franzosen haben ja da schon richtig moderne Modelle vor einigen Jahren eingeführt. Kapitalmarktbasiert, erhebliche Steuerzuschüsse, große Wahlfreiheiten, sogar die Franzosen. Und ich rede jetzt nicht von den Musterschülern aus Australien und aus den USA und aus Chile und so weiter. Nee, ich rede von unseren Nachbarn, die in etwa genauso stur sind bei diesen Themen wie viele deutsche Politiker.
Das bedeutet für uns, dass wir nicht nur für die ab jetzt kommenden Generationen von Pensionären und Rentnern etwas Gutes tun?
Ja, für diese schon so ein bisschen spät, ne?
Nee, ich meine jetzt die kommenden Generationen.
Ach, ja. Entschuldigung. Hast du recht, ja, klar. Für
die Rentner ist es wahrscheinlich schon.
Nee, für jeden ist zu spät.
Aber ich meine, jeder Weg beginnt ja mit dem ersten Schritt. Andere Nationen sind uns deutlich vorausgeeilt. Aber ich versuche jetzt nochmal größer zu denken. Das bedeutet natürlich auch, dass wir mit dieser Initiative, mit dieser Reform, wenn sie wirklich umgesetzt wird, es auch schaffen werden, die Pole Position, die Deutschland auch in Europa oder vielleicht sogar auch in der Welt durchaus gehabt hat und vielleicht auch noch hat, wird halten können. Weil das führt ja auch dazu, dass die Attraktivität der gesamten Volkswirtschaft in einer gewissen Art und Weise steigt, weil wir wissen, dass demnächst sehr viele Rentner in Deutschland leben werden und der Wohlstand dann auch irgendwann mit ins Alter genommen werden kann.
Das wäre schön, wenn es so käme, aber da gibt es schon ein paar Unwägbarkeiten auf dem Weg dahin. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Verträge letzten Endes abgeschlossen werden. Also es kommt vor allem jetzt auf die Verbreitung an. Das ist auch eine Aufgabe der Finanzindustrie, für Verbreitung zu sorgen bei gleichzeitig fairen Kosten. Und das dürfen wir nicht in den Sand setzen. Denn wenn die Verbreitung nicht stimmt, werden all diejenigen wieder aus ihren Löchern krisen, die sagen, siehst du, wir müssen es verpflichtend machen. Wir müssen die private Vorsorge verpflichtend machen. Und dann bist du automatisch wieder bei einem staatlichen Default. Weil wenn es eine Pflicht ist, etwas zu machen und die Leute entscheiden sich nicht privat, dann müssen sie da irgendwo anders hin. Und dann muss der Staat sagen, okay, du hast dich nicht entschieden, dann machst du jetzt das, das ist unser Staatsfonds hier, dann hast du das. Und das ist natürlich, dann sind wir wieder bei den 50% des Staatsfonds in Schweden, Marktanteil. Dann sind wir natürlich wieder bei einer Lösung, wo der Staat in einen privaten Markt eingreift, mit unschlagbaren Konditionen, weil er einen großen Vertrauensvorschuss hat, weil er unschlagbar günstig arbeiten kann, weil seine Beamten arbeiten ja, wie gesagt, aus Steuermitteln und so weiter. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr. Und euch ist auch nicht sicher, ob der Staat der beste Anleger ist. Also das sei nochmal dahingestellt.
Das ist dann jetzt quasi das, was du als Deutsche Bundesbank-Lösung genannt hast, eingangs unseres Gespräches.
Was jetzt nicht, um das nochmal klarzustellen, im Altersvorsorge-Depot kommen wird. Die Bundesbank ist nur in dieser Frühstartrente vorgesehen. Aber da haben wir noch nicht mal einen Gesetzentwurf. Also das sehen wir dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, wie diese 10 € Kindergeldgeschichte da ausgehen wird.
Okay, ich fasse noch mal kurz zusammen, Thomas. Ich verstehe und nehme dich auch so wahr, dass ihr einen Erfolg erzielt habt, die Branche einen Erfolg erzielt hat, dass die Reform der privaten Altersvorsorge zumindest im Gesetzentwurf schon mal so steht, wie sie steht. Das heißt, eigentlich ist ja der große Weg ist ja schon gegangen. Also du hast es kurz geschildert, die Priorität war null, also das heißt, das kam gar nicht vor in den ersten Gesprächen der neuen Regierung. Dann hat man es auf die Liste mit setzen können, an letzte Stelle sozusagen, und
genau.
Dann hat man es auch noch geschafft, das an die erste Stelle zu bekommen.
Genau.
Das spricht übrigens für die neue Deutschlandgeschwindigkeit, ne? dass es sowas gibt, weil wir sprechen ja nur von ein paar Monaten, wo das alles stattgefunden hat. Wahrscheinlich wahnsinnig viele Gespräche und Arbeitsstunden notwendig. Jetzt kommt aber, glaube ich, das, was du eben kurz angedeutet hast, nämlich die Umsetzung. Jetzt seid ihr unheimlich nah dran an den Umsetzern, um das mal so zu nennen. Also sprich auch an den Fondsgesellschaften, die hier signifikant in diesem Markt agieren. Dann lass uns doch nochmal teilhaben, inwiefern die auch verstanden haben, was du verstanden hast.
Das haben sie verstanden. Die schauen aber natürlich nicht auf das gesamte Ergebnis, sondern auf ihr eigenes Ergebnis, was ja auch fair ist. Und wenn jeder einzelne Anbieter auf seinen eigenen Erfolg achtet, dann wird ja auch die Gesamtheit einen großen Erfolg erzielen. Und was ich beobachten kann, ist, und das war ja auch eines der Gespräche, der Hauptgesprächsthemen am Fondskongress in Mannheim, dass eigentlich alle an dem Produkt arbeiten. Also teilweise haben die riesige Projektteams, die an diesem Produkt jetzt arbeiten. Ich bin jetzt schon wirklich gespannt, was dabei dann so rauskommen wird. Es wird wirklich spannend.
Das ist total spannend, aber mir geht's fast noch ein bisschen weiter. Die Frage ist, an einem Produkt zu arbeiten, ist die eine Geschichte, aber wird diese neue Welt der Produkte, diese neue Generation dieser privaten Altersvorsorgeprodukte, die Gimmicks beinhalten oder die Gimmicks entfernen, die vielleicht bei Riester nicht so gut funktioniert haben oder die einem Erfolg im Weg standen. Meine ich jetzt nicht die Garantie, sondern ich meine vor allen Dingen Kostenstruktur, ich meine vor allen Dingen eine Vertriebsaktivität, die natürlich auch relativ kostenintensiv gewesen ist.
Ja, darum sage ich ja, das ist, wir müssen dann einen Weg finden, der auf der einen Seite die weite Verbreitung gewährleistet, aber auf der anderen Seite Kostenexzesse vermeidet. Weil auch das würde dann wieder der Idee schaden. Und all jene unterstützen, die schon immer wollten, dass das Ganze nicht von der Finanzindustrie, sondern vom Staat gemacht werden soll. Deswegen ist, da müssen wir jetzt liefern. Und es gibt ein gewisses Korrektiv für Kostenexzesse und das ist das sogenannte Standardprodukt. Jeder, der ein Altersvorsorgedepot anbietet, muss auch ein Standardprodukt anbieten. Also du hast praktisch immer zwei Produkte im Schaufenster. Mindestens zwei. Also eines davon ist das Standardprodukt. Und das Standardprodukt hat nach derzeitigem Stand einen Kostendeckel von 1,5%. Der wird noch nach unten verhandelt werden. Also bei den 1,5%, da bin ich mir relativ sicher, wird es nicht bleiben. Da werden wir einen niedrigeren Standarddeckel sehen. Sodass also der Kunde immer weiß, okay, der Anbieter X bietet mir ein Produkt für 1,x% an. Oder was weiß ich, wie dann der Kostendeckel letzten Endes aussehen wird. Das andere Produkt kostet aber so und so viel mehr. Ich weiß nicht, soll ich das nehmen oder vielleicht doch lieber das billigere Standardprodukt. Aber dann gibt es zumindest mal die Möglichkeit zu vergleichen. Und das ist schon ein gewisses Korrektiv gegen Kostenexzesse. Ich hoffe, dass diese Idee des Gesetzgebers auch funktionieren wird.
Und wer sind die Leute, die am Tisch sitzen, wenn über dieses Standardprodukt gesprochen wird? Ist das Politik und ist das Industrie und ist das Verbraucherschutz und ist das...
Alle.
Alles am Tisch?
Nie an einem. Also am Tisch des Gesetzgebers sitzen dann immer andere.
Aus gesundheitlichen Gründen am Jahr an einem, oder?
Nee, weil sonst wird es immer, die haben immer alle unterschiedliche Meinungen. Also wenn du uns und die Verbraucherschützer an den gleichen Tisch setzt, dann führt es ja immer zu ziemlich kontroversen Diskussionen. Also jeder hat dann seine Ideen, die er so vorträgt, bilateral. Und ist ja auch in Ordnung. Ich meine, so funktioniert halt Demokratie nun mal, dass jeder seine Ideen präsentieren darf. Und da sagen natürlich einige Verbraucherschützer, der Kostendeckel sollte nicht bei 150, sondern bei 5 Basispunkten liegen. 5, also 0,05%. Das ist natürlich auch unvernünftig. Ja, also damit kannst du natürlich auch keinen Vertrieb mehr finanzieren. Aber die Gespräche dazu finden natürlich statt mit allen, ja.
Ist doch eine gute Nachricht, dass augenscheinlich auch aus Fehlern der Vergangenheit gelernt werden soll. Total wichtig, wie ich finde, um eben dann auch zukünftig etwas hinzustellen, was alle Kriterien erfüllt, die wirklich notwendig sind und die sinnvoll vor allen Dingen sind.
Ja, diesmal dürfen wir aber keinen Fehler machen. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Denk mal an das PEP. Wir reden ja hier in dem großen Zusammenhang der Altersvorsorge auch über europäische Produkte. Und da gibt's ja dieses Pan-European Pension Product, das jetzt reformiert wird übrigens. Das war auch ein kompletter Rohrkrepierer, dieses PEP. Das ist jetzt wie alt? Ich glaube, das gibt's so seit 8 Jahren ungefähr oder 6, 8 Jahre, irgendwas um den Zeitraum. Und die Idee war, ein europäisches Produkt zu schaffen, dass man in unterschiedliche Mitgliedstaaten transportieren kann. Also ich kaufe das, weil ich einen Job in Deutschland habe, dann ziehe ich nach Frankreich um, nehme mein Produkt mit, kriege dann in Frankreich die dortige Förderung und dann ziehe ich von Frankreich nach Portugal und dann kriege ich die dortige Förderung. Alles mit meinem einzelnen Produkt. Ich muss also nicht ein deutsches, ein französisches und ein portugiesisches Produkt haben, das dann die deutschen Steuervorteile, die französischen und die portugiesischen Steuervorteile enthält, sondern ich habe ein Produkt, in dem alles zusammenfliegt. Also diese Portabilität, das war die Idee des PEP. Feine Sache, feine Geschichte, fanden alle gut. Und dann kamen sie mit einem Kostendeckel von 1,0%. Und das Ergebnis ist, es gibt einen einzigen Anbieter und der ist aus der Slowakei und was da an Assets drin liegt, das ist dermaßen mickrig. Das kann man eigentlich nicht vorzeigen. Also ist ein völliger Flop. Und jetzt wird PEP reformiert. Also wir kommen jetzt also zum neuen PEP und dann ist der Kostendeckel verschwunden. Da haben sie gemerkt, dass dieser Kostendeckel nicht hilfreich war. Der ist natürlich aus Verbraucherschutzgründen erstmal eingeführt worden. Dann haben sie gesehen, dass der Kostendeckel das Produkt zum Scheitern gebracht hat. Jetzt fällt er weg, aber wir haben keine 6 Jahre Zeit. bei diesem Altersvorsorgedepot. Wir können da nicht rumexperimentieren mit einer schlechten Lösung. Wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn die Leute dieses Produkt nicht annehmen, dann ist es zu spät. Wir können uns weiteren Zeitverlust nicht leisten.
Umso wichtiger, umso erfolgreicher ist natürlich, dass ihr in der Kürze der Zeit es geschafft habt, diese Priorität, diese Idee nach oben zu setzen. Die Umsetzung liegt auf dem Tisch. Gesetzentwurf muss noch durch Parlament.
Wir haben sogar einen gemeinsamen Brief mit unseren Kollegen aus der Versicherungswirtschaft geschrieben.
Ui.
Ja, ne? Das passiert auch nicht oft, dass wir gemeinsam Briefe schreiben. Aber in dem Fall haben wir es gemacht.
In dem Leib und Nachher.
Ja, das war der gleiche Brief unterschrieben, ja, vom Kollegen und mir. Und haben darauf hingewirkt, dann haben wir also an die Entscheidungsträger in der Politik, in der Regierung geschickt und haben gesagt, Leute, das muss die höchste Priorität haben und nicht die 10 Euro Frühstartrente. Und das hat dann tatsächlich funktioniert.
Super.
War wahrscheinlich auch Glück dabei.
Glück ist ja kein Zufall, wie wir alle wissen.
Wenn man es nicht vorgetragen hätte, dann wäre es bestimmt übersehen worden.
Das glaube ich auch. Insofern Gratulation auch an den Erfolg, inklusive der Versicherungswirtschaft natürlich, die dürfen wir jetzt hier nicht vergessen. Und was mich auch extrem zuversichtlich stimmt, ist, dass ihr mit am Tisch sitzen werdet, wenn es um die Ausgestaltung dieser Geschichte geht. Ich bin mir sehr sicher, Thomas, dass du und deine Kollegen Finger in die Wunden legen werden, sobald irgendwelche handwerklichen Fehler jetzt passieren, aus welchem Grund auch immer. Das bedeutet, Deutschland kann ein bisschen besser geworden sein, ein bisschen wohlhabender geworden sein, wenn die Umsetzung an allen jetzt Beteiligten, zukünftig Beteiligten anständig über die Bühne geht. Das ist was richtig Gutes und das ist ein richtig großer Erfolg für uns alle. Und deswegen gratuliere ich euch ganz persönlich dazu nochmal und freue mich, dass das geklappt hat und werde natürlich gemeinsam mit dir die Umsetzung beobachten. Und dann schauen wir mal, wann wir uns wieder zusammen in das zu besprechen.
Ja, ich bin gespannt.
Ich auch. Vielen Dank.
Spannend. Also 1.1.27 dürfte es losgehen.
Dann werden wir uns allerspätestens im November 26 nochmal sprechen, weil dann dürfte auch alles klar sein, wie es denn losgehen wird. Also nochmal vielen Dank für euren Einsatz und auch für die Zeit heute, uns das nochmal ein bisschen auseinander zu baldosen.
Sehr gerne.
Ich glaube, dass es total wichtig ist und ich glaube, dass es wirklich, wirklich gut und maßgeblich für den Erfolg zukünftig sein wird.
Danke dir.
Eine Produktion von 4professionell.